Eurotopia, 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 Eurotopia.
Eurotopia. Radio Dreieckland begleitet im Februar und im März Eurotopia, eine Produktion des Theater Freiburg.
Das Europa der Städte.
Eurotopia. Das ist ein Theaterabend von 8 internationalen Künstlerteams.
Der Blick von außen.
Eurotopia. Das sind 4 Themenwochenenden im März und April.
History Revisited.
Mythen, Fiktionen, Utopien.
Europäisches Hinterzimmer, hey, was denn das? Glücksspiel?
Zu hören gibt es Interviews, Berichte und Porträts der beteiligten KünstlerInnen. Und Live-Übertragungen aus der Kammerbühne des Theater Freiburg. Von Februar bis März im Programm von Radio Dreieckland. Eurotopia, eine Produktion des Theater Freiburg.
Ja, Viola, du hast noch, glaube ich, noch nichts erzählt von deinem Hörspiel, das du im Seniorenstift gemacht hast. Das würde mich auch noch sehr interessieren.
Ja, das mache ich mit Jonas zusammen. Insofern ist es auch gut, dass wir beide hier sitzen. Das beruht ein bisschen auf einer 2-jährigen Auseinandersetzung mit den Menschen, die da an diesem Wohnstift leben. Die sind ja sehr betagt, alle so um die 90. Und Ausgangspunkt nach 2 Theaterprojekten, die wir dort gemacht haben, war eigentlich die Frage, dass diese Leute das Entstehen von Europa so miterlebt haben. Also das hieß ja noch nicht Europäische Union und hatte auch noch nicht mit, wie viel sind es, 27 Länder, die da jetzt im Club dabei sind, sondern so diese Anfänge, Europäische Währungsunion, und wie kam denn da eigentlich diese Neuordnung zustande und mit was für Begriffen war das eigentlich belegt, nachdem dieses monströse Hitler-Deutschland untergegangen war? Also das hat mich total interessiert. Wie hat man das, wenn man Zeitzeuge war und die sind zwischen 20-jährig und eher so 10, 12, Pubertät, in dem Alter waren die damals? Fand ich irrsinnig spannend, rauszukriegen, was hat der Begriff Europa damals ausgelöst nach diesem brachialen Zusammenbruch? Mit welchen politischen Visionen ist man damals eigentlich gestartet? Und wie hat sich das überhaupt zusammengesetzt? Ich meine, haben die Leute Radio gehört? Wer hat das Wort Europa überhaupt in den Mund genommen? Was hatten die für konkrete Erfahrungen? Es ist ja nicht Generation Interrail, sondern was hieß denn das überhaupt, Europa? Also, und damit es sozusagen nicht nur autobiografisch war, hatten wir überlegt, den ersten Kanzler der Deutschen, Konrad Adenauer, der ja ein Architekt dieser Europäischen Union mit gewesen ist, der so entscheidende Verträge auch mitverhandelt hat und sich dazu geäußert hat, 6 ausgewählte Reden, von denen quasi mit diesen sehr betagten Menschen zu reenacten, als Hörspiel aufzuzeichnen und immer wieder von der Rede ausgehend, die zu fragen, ja, aber jetzt nochmal kurz innegehalten. Gestern haben wir zum Beispiel über das Thema Feindbild Osten diskutiert, was ja auch ein Preis war, dass dieses Europa zustande kam. Es kam nur zustande, weil man gesagt hat, wir müssen uns hier zusammenschließen, weil da im Osten sitzt der böse Feind und der Russe, und der ist noch immer brandgefährlich und keinesfalls besiegt. Und ich finde das jetzt aber also unglaublich interessant. Man merkt, dass diese Zeit extrem lebendige Erinnerungen an Wachruf, die sind sofort da und abrufbar, die sind alle sofort am Diskutieren. Und ein Aspekt, den ich hochinteressant finde, dass sie sagen, immer wenn sie das lesen, ist eigentlich wie so, jedes Mal läuft ihnen eine Gänsehaut über den Rücken, weil das, was sie heute erleben, am absoluten Ende ihres Lebens, ist eigentlich die Umkehrung von all dem, was als Hoffnung und Perspektive formuliert wird. Also gestern hatten wir eine Rede, wo es um England ging. England ist keine Großmacht mehr, sondern England engagiert sich für Europa. So, jetzt haben sie den Brexit erlebt, oder? Und es sind eigentlich ganz viele politische Entwicklungen, die damals losgetreten wurden, die heute einkassiert werden. Und das nehmen die ganz bewusst wahr und sagen dann, ja, wieso versteht das eigentlich keiner? Warum sieht eigentlich niemand den Bedarf, jetzt wirklich zu argumentieren? Finde ich schon sehr, ja, also ich finde das extrem wertvoll, gerade nochmal die Begegnung mit so einer Generation, die das auch beschreiben kann. Und eine andere Sache, die ich hochspannend finde, die beschreiben ihre Erlebnisse mit Begegnungen mit Fremdem, die sie zum Beispiel in Freiburg nach dem Kriegsende hatten. Und wenn man das so vergleicht mit dem, was uns heute als fremd gegenübertritt oder wo wir so Angst haben, die beschreiben zum Beispiel, wie die Erfahrungen waren mit den marokkanischen Soldaten, die als Besatzer hier waren und was das für ambivalente Erfahrungen waren, dass das absolut kinderliebe Leute waren, über die sie sich auch kaputt gelacht haben, weil die konnten nicht rodeln, die sind immer gegen den Baum gefahren und dann haben die Kinder sich echt amüsiert und die waren total kinderlieb und gleichzeitig waren das aber auch zum Teil sehr harsche Erlebnisse, weil es gab Vergewaltigungen und vor den marokkanischen Soldaten wurde auch gewarnt, weil die eben mit Alkohol keine Erfahrung hatten. Also diese Ambivalenz, was für Erfahrungen hat man eigentlich mit dem Fremden und an welcher Stelle überwindet man die dann aber auch? Also sehr, sehr interessant, dass sich da jetzt die Geschichte irgendwie nochmal so irgendwie anders liest und ich habe das Gefühl, das könnte ein sehr dichter Abend werden, wenn man diese alten Stimmen mit ihren Erinnerungen und gleichzeitig diesen Adenauer-Texten sich nochmal anhört. Das machen wir am 22. Februar im Hinterzimmer, ja.
Zumal, was da noch als Detail vielleicht sehr spannend ist, Adenauer selbst war 73 Jahre alt, als er Bundeskanzler geworden ist. Und ist dann auch der erste Außenminister parallel gewesen. Also der ist bis 1963 Bundeskanzler gewesen, bis 1966 Vorsitzender seiner Partei, also bis er 90 war. Und das ist vor allen Dingen auch nochmal mit den Stimmen der sehr alten Generation aus dem Wohnstift gekoppelt. Also ein Mensch, der eigentlich seine politische Karriere da nochmal richtig durchstartet, in dem Moment, wo viele sie schon längst aufgehört haben oder beendet haben und so sehr in die Zukunft blickt. Also untermalt ja auch nochmal ganz deutlich diesen Aspekt des Sprechens über Europa, dass das sehr, sehr viel mit Generationen zu tun hat. Also welche Perspektive wir haben, nicht nur was mit geografischer oder politischer Verortung zu tun hat, sondern auch welche Generation spricht da überhaupt.
Die Alten sind übrigens keine Adenauer-Fans. Also die erste Frage, was verbindet ihr mit Adenauer? Das ist sehr ambivalent ausgefallen. Das sagen jetzt also nicht alle, der Adenauer, damals war alles prima. Das ist gar nicht der Ausgangspunkt gewesen, sondern wirklich eine sehr wache, sehr kritische Auseinandersetzung.
Thank you.
Ja, dann nochmal Außendarstellung des Projektes, Werbung, Medien. Ihr habt es gibt ein tolles Magazin, also ein Begleitheft, eine kleine Zeitung, Eurotopia. Ihr habt es machen lassen von einer,
wie nennt sich Velvet.
Das? Velvet, das ist eine Grafikdesign-Agentur aus der Schweiz, wenn ich es richtig sehe.
Mit denen arbeiten wir schon sehr lange zusammen.
Also meine Frage wäre jetzt, auch Stichwort Leni Riefenstahl, sehr provokativ. Also
richtig.
Die, wie nennt sich das, Frakturschrift oder Sütterlin-Schrift, was man eigentlich nur so aus dem Stürmer kennt oder von rechtsradikalen Propaganda-Zeitungen. Genau, warum diese Provokation?
Also, das war ein Vorschlag von unseren langjährigen Partnern Velvet, die einerseits natürlich genau diese Provokation auch vorgehabt haben, die funktioniert, diese Frakturschrift, die, wenn man genauer hinschaut, ja nicht nur was mit Rechtsradikalismus zu tun hat, denn zum Beispiel steht sie auch auf anderen Theaterinstitutionen wie der Volksbühne, aber auch auf dem Titelblatt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist auch eine Schrift, die von den Nazis beispielsweise eher abgeschafft wurde. Aber es liegt erstmal ganz klar einem quer im Magen und gleichzeitig ist damit auch ein Spiel verbunden, ein Spiel mit diesem Titelbild der Filzstiftzeichnung eines Affen, der sich verbietet, den Mund zu öffnen und es nicht mehr wagt, sich auszusprechen, auch so ein bisschen uns erstmal entgegensetzt zu fragen, was ist überhaupt noch äußerbar in dieser ganzen Debatte um Europa, die ganz klar auch davon von einem Krieg der Zeichen geprägt ist. Was wir ja auch oft feststellen, ist, dass Europa wenig begeistern oder wenig provozieren kann, wenig emotionalisieren kann, auch mit seinen Zeichen, mit denen es so daherkommt. Die gelben Sterne auf dem blauen Hintergrund interessieren nur noch die wenigsten. Es ist ein Spiel, es ist eine Provokation und es ist natürlich auch etwas, das erstmal etwas aufmachen soll. Und aber auch nur in Kombination mit diesen Filzstiftzeichnungen, die sich durchs Magazin, durch die prominenten und auch sehr, sehr schillernden politischen Entscheidungsträger durchzieht, gemischt mit verschiedenen Zitaten. Und ich glaube, dass es etwas ist, das uns eher produktiv, dass für uns eher produktiv ist, dass es überhaupt erstmal Reaktionen provoziert. Wir wussten natürlich überhaupt nicht, es ist auch ein gewisses Experiment, was da überhaupt passiert. Aber wir haben uns auf dieses Experiment sehr gerne und sehr bewusst auch eingelassen.
Gab es da schon Reaktionen auch?
Ja, durchaus.
Ganze Bandbreite.
Ja.
Shitstorm?
Ja, Shitstorm, aber durchaus Leute, die gesagt haben, boah, ist das bescheuert.
Ja.
Ja, aber okay, also zumindest, es löst wirklich was aus, man lädt es irgendwie nicht zur Seite und wenn man genauer hinguckt, also es ist wirklich die Kombination, also aus dieser Schrift, der man etwas zuschreibt, aber dem ironischen Unterlaufen dieser Zeichnung und ohne diese Kombination würde das natürlich überhaupt nicht vertretbar sein. Aber klar, also mir geht das selbst auch so, diese Schrift, da kann ich mich auch gar nicht wehren, da muss ich immer so, die liegt mir auch quer im Magen, auch nachdem ich das x-mal noch angeguckt habe, aber mir liegt auch einiges andere quer im Magen, was mich gerade zuträgt, also insofern.
Aber wir haben auch Tests gemacht und nur die Schrift und ohne die Grafik zum Beispiel verwendet, das funktioniert einfach nicht. Also es ist nicht etwas,
was... Das sieht man ja auf der Rückseite,
genau.
Ne? Also sieht das dann nochmal ein bisschen knackiger aus.
Mhm. Ja.
Klar. Die Zitate innen drin in Kombination eben mit den bunten Bildern, wie besteht da der Zusammenhang? Was sind das für Zitate?
Also das ist aufgelöst auf der letzten Seite des Magazins, wo die eigentlich herkommen. Wo diese Zitate herkommen. Das ist eine lange Diskussion gewesen, inwiefern man dieses Spiel überhaupt zulässt. Wer hat da eigentlich gesprochen? Was wir ja feststellen, ist, dass vor allen Dingen auch um die Trump-Kampagne herum, aber auch viele andere, wir gar nicht mehr so genau sagen kann, hat das jemand vor 10 Jahren wirklich gesagt? Oder welcher Inhalt ist eigentlich noch welchem Sprecher zuordnenbar? Wir verlieren die Orientierung. Und da setzt man in diesem Magazin natürlich noch eins drauf, dass man sich wirklich fragt, hat er das wirklich gesagt? Wer ist das überhaupt? Man befragt sich ganz stark selber auch erstmal in dieser Auseinandersetzung mit den Nachrichten und mit diesen Sprüchen. Und was wir auch feststellen, was nicht funktioniert, wo politischer Diskurs auch seine Grenzen hat, ist, wenn er eben auf diese kurzen, markanten Formeln und Sprüche sich selbst reduziert. Also Trumps Twitter-Kampagne hat ja offensichtlich seine Grenzen vereinfacht, macht es unterkomplex. Und das passiert ja hier auch. Und es soll auch erstmal so eine Art Reaktion bei sich selbst auslösen, dass man sich fragt, Moment mal, habe ich da was falsch verstanden? Hat er das wirklich gesagt? Und natürlich auch die Möglichkeit zu geben, zu überprüfen, wer hat es denn nun wirklich gesagt?
Ihr löst es erst auf der letzten Seite auf, aber im Magazin selbst macht ihr falsche Zuordnungen. Also es sind Zitate und dann kommt eine Zeichnung vom Papst, von Angela Merkel, die mit dem Zitat ja nichts zu tun haben, trotzdem könnte es theoretisch möglich sein, dass sie es doch gesagt haben.
Genau.
Also man muss sich dann
und das ist genau das Experiment und das Spiel und die Provokation, die da mit drin steckt.
Gut, streitbar.
Ja, ja.
Dazu im Hinterzimmer.
Ja. Dann nochmal zum, ich wollte jetzt gerade sagen, trockene Teil, ist ja gar nicht trocken, aber eher so das Info, mehr der informative Teil, Hintergründiges, gibt es dann an den Themenwochenenden. Mhm. Im März wird das stattfinden.
Im März und April, wir spielen diesen Theaterabend, der Kernstück dieses ganzen Unternehmens ist, den spielen wir an 4 Themenwochenenden. Also der spielt sozusagen nicht außerhalb, also es ist ein Abend im Repertoire, aber trotzdem haben wir den immer auch angereichert mit einem sehr reichhaltigen, diskursiven Beiprogramm. Und wir haben nochmal 4 Themenschwerpunkte für uns formuliert und gleichzeitig aber auch, was sich ja auch aus den verschiedenen künstlerischen Ideen und Perspektiven des Theaterabends herauskristallisiert hat und versucht, nochmal, bevor man immer nur über Europa spricht, was ja erstmal kein, also was ja wenig inhaltlich ist, bestimmte Bereiche herauszuschneiden und starten damit zur Premiere. Wollen über das Europa der Städte sprechen. Die Stadt als politische Organisationsform, in der einerseits, also die sich darüber definiert, dass verschiedenste Menschen aus verschiedensten Kulturen und Hintergründen ja zusammenleben. Also es ist gelebte Differenz. Im Gegensatz vielleicht zu dem ja doch eher schwierigen Konzept des Nationalstaats, was wir merken, der immer mehr ausgehöhlt wird in der Globalisierungsphase, auch immer mehr an Zugkraft verliert. Als ein alternatives Modell, als ein sehr reales Modell, aber auch als ein die Stadt auch als ein Ort, in dem sich vor allen Dingen das Stadttheater besonders verortet fühlt. Und wir starten mit sehr prominenten Sprechern, mit Benjamin Barber, ein Soziologe aus New York, der ein Buch geschrieben hat, Wenn Bürgermeister die Welt regierten. Ist schon etwas her, aber er hat es jetzt auch nochmal neu aufgelegt. Kommen darüber auch mit Bürgermeistern aus Europa ins Gespräch, unter anderem Thessaloniki, eine Stadt, die auch für das Projekt sehr wichtig ist, aber auch mit dem Freiburger OB, aber auch mit einem Bürgermeister aus einer sehr kleinen belgischen Stadt, Mechelen, die dadurch bekannt geworden ist, dass dort auch bestimmte Konzepte von, wie kann man eine Stadt so gestalten, dass sie auch mit der vielförmigen, mit den vielförmigen Migrationsbiografien zurande kommt, aber auch mit Sicherheitskonzepten. Also das wird eine sehr lebhafte Diskussion werden. Führen das fort mit Saskia Sassen, eine sehr, die auch schon mal hier war, auch eine Soziologin aus New York. Also wir haben tatsächlich zwei Amerikaner auch da, deren These ist, dass wir uns die Stadt wieder zurückholen müssen. Und führen diese Diskussion dann im Laufe des zweiten Tages fort mit weiteren Kulturgeografen, Architekten, aber auch Künstlern, um die Frage zu stellen, können Städte die Welt retten?
Ich finde es einen sehr interessanten und schönen Ansatz, also Städte als Kulturinseln in der, also in den nationalen Landschaften sozusagen zu sehen und auch zu, also es gibt ja Städte, die eben sehr kulturell aufgeladen sind wie Paris, weil sich da so viel zentriert und in Deutschland ist ja ein bisschen eine andere Struktur, da ist es mehr verteilt. Und es ist ja auch ganz interessant, dass es jetzt hier in Freiburg stattfindet und nicht in Berlin oder so zum Beispiel. Also finde ich eine schöne Aneignung für eine doch relativ kleine Stadt in Deutschland.
Ja, ich glaube, es geht gar nicht so um die Größe der Städte. Das sind ja zum Teil so Megacities, eben wie New York oder Istanbul. Aber auch, ich glaube, für kleinere Städte trifft das eben auch zu, dass auf der Ebene von Städten, etwas funktionieren kann, politisch funktionieren kann, gesellschaftlich funktionieren kann, formulierbar ist, was offensichtlich in anderen Strukturen wie zum Beispiel in der Europäischen Union nicht mehr richtig Gestaltungsspielraum zulässt. Und das war so wichtig für das Projekt, dass wir gedacht haben, dieses Europa der Städte soll das Eröffnungs- und Premierenwochenende werden. Ist also kein Zufall, dass das das Erste ist und dass da auch Gäste von weit her anreisen. So.
Und das Europa der Städte ist auch ganz, ganz wörtlich zu nehmen, denn bei einer Recherche hat sich ergeben, dass wirklich über 80% der Europäer auch in Städten leben. Das ist auch Realität, das ist gar nicht nur eine These.
She wants to be born again, again. again, but she'll lose. She draws her own couch by herself, but she'll lose. Because it's a fake, it's a fake.
Ja, die anderen Themenwochenenden sind, glaube ich, tatsächlich auch ziemlich griffig von demjenigen, was nachher für das, von den Themen her, die für das Projekt dann auch wichtig waren. Also der Blick von außen, das haben wir ja vorhin schon erörtert, das ist ja auch für viele Künstler ganz ausschlaggebend, wie sie überhaupt mit Europa sich auseinandersetzen möchten. Und da haben wir an diesem zweiten Themenwochenende mal versucht, auch wieder von verschiedenen Perspektiven aus auf Europa zu schauen, von außen. Also eher aus dem islamischen Kulturraum, der Islam und Europa, dann aus der postkolonialen Perspektive von Afrika aus betrachtet und dann eben noch aus einer auch, glaube ich, im Moment total wichtigen Perspektive, nämlich vom Osten her gesehen, wo sich ja im Moment auch die politischen Fronten gerade zuspitzen. Und das ist für uns insofern wichtig, weil die Ukraine ist auch so ein Land, mit dem wir uns nochmal verstärkt auseinandersetzen möchten. Kommen zwei Gäste aus Kiew, eben Natalia Voroshpit, Autorin, aber auch Aktivistin, die ganz konkret mit ihren Kunstprojekten die Bürgerkriegssituation in der Ukraine bearbeitet. Auch diese Spaltung des Landes zwischen Russland und Europa, wo will man sich zugehörig fühlen. Und Andrei Kurkov, ein Schriftsteller, der auch an diesen Unruhen auf dem Maidan maßgeblich mitbeteiligt war. Genau, das sind so die drei Perspektiven, die wir anlegen werden mit doch, denke ich, auch sehr interessanten Gästen, die diese Perspektiven vertreten können.
See you.
dritte Wochenende beschäftigt sich dann mit Geschichte. History Revisited. Also es geht, glaube ich, immer darum, diese Rückschau zu halten, nicht nur ganz allgemein, sondern auch an sehr spezielle Punkte nochmal zu schauen und zu gucken, was wiederholt sich gerade im Moment oder was hat man damals für Schlussfolgerungen gezogen, was könnte uns heute vielleicht auch eine neue Idee vermitteln. Im Detail, also es gibt einen Vortrag, der bei einem unserer Kooperationspartner stattfindet in der Katholischen Akademie, von Professor Dr. Wolfgang Reinhardt, ein Historiker, der eine europäische Geschichte geschrieben hat, 1500 Seiten unter dem markanten Titel Die Unterwerfung der Welt. Das wird er versuchen, an diesem Abend nochmal zu skizzieren, wieso seine Lesart der europäischen Geschichte diesen Titel trägt.
Und dazu kann man jetzt schon sagen, diese Veranstaltung hat sich noch etwas modifiziert. Die beginnt schon um 19 Uhr am 30.03. unter dem Titel Wie viel Zukunft hat Europas Vergangenheit? Also die diskutieren auf der Grundlage seiner ausführlichen Forschung. Und gleichzeitig ist es aber auch etwas, was tatsächlich über eine Situation heute stattfinden soll. Und dann gehen wir weiter an diesem Wochenende, sprechen mit einem Künstler, der ein sehr interessantes Museum gestaltet hat, das sogenannte Haus der europäischen Geschichte im Exil, Thomas Belling, das auch durch ganz Europa gewandert ist. Das wird er vorstellen, das werden wir diskutieren, wo sich Fiktionales und Faktionales treffen, Geschichte und Zukunft. Und dann haben wir mit verschiedenen Menschen Werkstattgespräche formatiert, die alle die große Metapher tragen, dass europäische Imperien zerfallen sind, einmal in der Antike, aber auch in der Moderne durch das Soviet Empire oder im 20. Jahrhundert die verschiedensten europäischen Kolonialmächte. Und was passiert, wenn diese in diesen Transformations- und diesen Umbruchphasen, wenn wir Europa als Imperium oder Teile Europas als Imperium begreifen? Heute sicherlich sehr spannende Diskussion, nicht nur mit Historikern, sondern auch mit anderen Wissenschaftlern und Menschen aus, zum Beispiel Gerhard Knaus von der Europäischen Stabilitätsinitiative. Also das wird ein sehr multiperspektivischer Nachmittag, der dann auch nochmal eine gemeinsame Diskussion über diese verschiedenen historischen Punkte zusammengeführt wird.
Das finde ich wichtig, dass du den eben genannt hast, den Gerhard Knaus, weil sonst hört sich das alles echt so an wie ein Seminar, das ist nicht nur Wissenschaft, sondern zum Beispiel in diesem Gespräch über den Zerfall des sowjetischen Imperiums haben wir jemand eingeladen von einem sogenannten Think Tank. Think Tanks sind ja heute sehr wichtig, da treffen sich Leute unterschiedlichster Herkunft. Dieser Think Tank hat sich in Sarajevo unmittelbar nach dem Krieg gegründet und also die Aufgabe ist ganz klar, beratend Handlungsanweisungen für Politik heute zu generieren, und zwar aus historischen Zusammenhängen. Insofern interessant, wie die Leute, die sich damals in Sarajevo konstituiert haben, wie die nun den Zerfall des sowjetischen Imperiums beschreiben.
Gonna fall here when I lie. God knows it's just the devil in me, the devil.
Und abschließend werden wir das ganze Projekt an einem vierten Wochenende, in dem es tatsächlich nochmal um Dinge geht, die sehr viel mit Vergangenheit, aber auch sehr viel mit Zukunft zu tun haben. Wir wollen uns nochmal wirklich anschauen, welche Mythen, Fiktionen und Utopien gibt es, welche müssen wir zerschlagen, welche können wir neu entwerfen. Ein Utopievorschlag, ganz konkret von Ulrike Gero, einer Wissenschaftlerin, die ein Buch geschrieben hat, warum Europa eine Republik werden muss. Also ein sehr, sehr altes Modell der Respublika, nochmal als neuen ganz konkretisch, also als eine ganz konkrete politische Utopie vorschlägt und kontrovers diskutieren wird mit einem unserer Künstler, Milo Rau, der ja auch sehr viel publiziert hat zum Thema Europa. Und da nochmal, um eine gemeinsame Abschlussdiskussion zu kommen. Fortführen werden wir das auch nach der letzten Vorstellung mit einem veritablen Publikumsgespräch, wo dort Lena Einers von Theater der Zeit kommen wird, eine Redakteurin, die sich das anschaut mit uns und gemeinsam mit dem Publikum diskutiert. Denn auch wenn wir das Theaterprojekt an der Stelle vielleicht beschließen, sind wir noch lange nicht fertig mit der Debatte um Europa und müssen vielleicht auch Fragen formulieren, weiterschauen. Es ist ja trotzdem, wir sind ja trotzdem mittendrin.
Habt ihr eine persönliche Utopie von Europa? Also für mich war das immer sehr abstrakt tatsächlich. Also so eine hundertprozentige Identifikation hat es bei mir jetzt oder bei meiner Generation, glaube ich, nicht so gegeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Na, mir geht's so, wir sind dieser Utopie schon ziemlich nahe gekommen. Also ich bin jetzt 1984 geboren, sehr jung noch. Ich habe nie Krieg gesehen. Ich habe eine Welt erlebt, die und bin politisiert und sozialisiert worden in der Phase, in der eigentlich alles nur noch auf Zusammenwachsen, zumindest in Europa, selber gemünzt ist. Habe selber mitbekommen, als dann irgendwann die Schlagbäume nicht mehr gefallen sind, sondern man über freie Grenzen fahren konnte und auf auch zum Beispiel Vernetzung in ganz globaler Hinsicht sehr leicht stattgefunden hat. Junge Menschen in San Francisco, in Montreal, in Glasgow und in Berlin sehr viel miteinander teilen konnten. Und das ist eher so, ich möchte eigentlich das wieder zurückhaben, was vielleicht vor 10 Jahren schon mal mehr in diese Richtung gegangen ist, als die Richtung, in der wir uns heute bewegen. Es gibt eher eine Rückwärtsbewegung, wo ich das Gefühl habe, die würde ich gerne wieder umkehren. Aber eine ganz konkrete utopische Vision ist schwer vorstellbar gerade, für mich ganz persönlich.
Ja, aber irgendwie bei mir ist das ein Prozess, der sich auch über dieses Projekt gerade ereignet, dass ich merke, doch, es gibt bestimmte Dinge, die mir auch in diesem ganzen Umbruchprozess im Moment zunehmend richtig wichtig werden. Also wie zum Beispiel die Möglichkeit, freie Presse, unabhängige Meinungsäußerungen, wo sind diese Foren, wo man sich austauschen kann, wer garantiert diesen Austausch. Und da merke ich schon, ich hoffe einfach, dass ich über diese persönlichen Begegnungen, und letztendlich sind es immer die, auch nochmal so ein Willen formuliert, auch in Zukunft in diesem ja doch viel größer gewordenen Europa nicht die Schotten runterzulassen, sondern sich weiter, also letztendlich auch über demokratische Formen, Lebensformen zu verständigen. Also das geht ja jetzt irgendwie los damit, wenn man das betrachtet. Zum Beispiel Polen, da habe ich mal eine Weile gelebt. Jetzt hört man die ganze Zeit in den Nachrichten, was da alles zurückgenommen wird. Jetzt aber trotzdem nicht zu sagen, ja, wahrscheinlich sind die Polen jetzt auch irgendwie alle vom Glauben abgefallen, sondern dann erst recht genauer hinzugucken. Und das ist so eine Utopie. Und dann tatsächlich interessiert mich auch dieses Europa der Städte. Also da möchte ich auch gerne mehr darüber erfahren von Leuten, die das vielleicht schon so ein bisschen konzeptioneller in die Zukunft gedacht haben. Also ich bin eigentlich selber auch auf der Suche, wie ich das konkreter beschreibbar machen kann, weil das ist ja ein Problem, dass das so abstrakt ist. Also für die Leute, mit denen ich da in dem Wohnstift arbeite, diese 90-Jährigen, für die ist das überhaupt nicht abstrakt. Die können das sehr total konkret beschreiben, haptisch, körperlich, was das für sie gebracht hat, dieses Europa. Glaube ich, geht es aber dann doch darum, wieder eine Vorstellung, vielleicht geht es letztendlich genau darum, eine Vorstellung, eine persönliche Vorstellung davon wieder zu kriegen. Also interessant war auch noch, wir möchten auch so einen Tag machen für Schüler, weil wir das irgendwie wichtig finden. Das ist aber auch nicht so einfach, weil im Gespräch mit Lehrern, zum Beispiel mit Geschichtslehrern, kam dann so raus, naja, das ist also so abstrakt, die haben irgendwie kein Interesse und auch keine Vorstellung, die 16-Jährigen so. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das wäre zumindest auch eine ganz wichtige Frage. Also was denken denn die Leute, deren Zukunft noch mal mehr ist, also Jugendliche, ist ja auch ihr Projekt.
Ich sag mal vielen Dank, dass ihr gekommen seid und uns so ausführlich berichtet habt über dieses große und umfassende und fast 3 Monate gehende Projekt. Für euch ja sozusagen in der Planung viel länger, also es begleitet euch ja über ein Jahr. Es ist tatsächlich sehr spannend und ich bin froh, dass wir das so nah begleiten mit dem Hinterzimmer und da sozusagen richtig einsteigen in diesen Austausch, der da stattfinden wird.
Ja, das schätzen wir auch sehr, weil das ist auch so ein bisschen natürlich jetzt die Fragestellung, wie schaffen wir das, dass dieses Angebot, was das erstmal auslöst, dass das auch bei den Leuten ankommt, die sich vielleicht interessieren könnten. Und wenn man so versucht, es zu erzählen, dann merkt man immer wieder, ja, man braucht ein bisschen länger. Und vielen Dank, dass wir das jetzt heute hier so machen konnten und hoffentlich auch noch ein paar Leute damit erreichen, die vielleicht jetzt nicht automatisch so einen Flyer in die Hand nehmen.
Ja, wir freuen uns auf die nächsten 3 Monate.
Dankeschön.
Ja, danke.
Thank you. bed in a box and the sheets tucked in tight. She sits on the edge, tries her best to sit upright. Her eyes full of water, but not full of tears. Oh, the skies in mourning. All the clouds are
Gesicht landen, die AfD ist zweistellig, wird doch bloß ein Nannenwitz machen. logisch, statt dieser Partei die Partei zu wählen. Ich zieh in Erwägung, in einen Free-Fight-Verein zu gehen. Werfe einen Blick auf die Landtagswahlen und möchte direkt einen Panzer fahren. Merkel beeft mit anderen Christen, weil sie Obergrenzen ausschließt. Alle tragen Heiligenschein, weil Volker Beck mal drauf ist. Gauland fühlt sich von Kinderaugen erpresst, denn Klaus Nütz und Bautzen gibt es ein rauschendes Fest. Wack. Direkte Demokratie äußert sich neuerdings durch Brandanschläge. Sächsische Cops scheuen sich nicht, ihren Rassismus bekannt zu geben. Steinbach bleibt Steinbach und Blaukraut bleibt Blaukraut. Give peace a chance, aber manchmal will ich nur noch draufhauen. Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund oder Untergrund. Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund, ey. Deutsche Werte, wenn sie nicht beschissen sind. Ich träume schon, ich wäre Selbstjustizministerin. Was geht ab mit Nächstenliebe? Was würde euer Jesus sagen? Eine Lebenslüge für jede Lebenslage. Und sie schnüren Asylpaket, als wären es Geschenke. Schengen ist Vergangenheit, man baut jetzt wieder Grenzen. In Idomeni gibt es Pfeffer durch den Zaun. Sie wollen Mauern aus Gerechtigkeit erbauen. Mona, Mi, Inka, Leder, roden sie den Dschungel. Zugenähte Münder, Streik und Hunger. Europa keine Festung, aber Festungen. Die Toten gehören schon jetzt zu den Vergessenen. Gewalt erzeugt gegen Gewalt, Fantasien. Pazifismus ist ein Loser und vom Scheitern besiegt. Wir sind alle Zeuginnen und zum Handeln gezwungen. Die einen werden Hippies und die anderen sind vermummt. Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund oder Untergrund. Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund oder Untergrund.
Eurotopia, 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 Eurotopia.
Eurotopia. Radio Dreieckland begleitet im Februar und im März Eurotopia, eine Produktion des Theater Freiburg.
Das Europa der Städte.
Eurotopia. Das ist ein Theaterabend von 8 internationalen Künstlerteams.
Der Blick von außen.
Eurotopia. Das sind 4 Themenwochenenden im März und April.
History Revisited.
Mythen, Fiktionen, Utopien.
Europäisches Hinterzimmer, hey, was denn das? Glücksspiel?
Zu hören gibt es Interviews, Berichte und Porträts der beteiligten KünstlerInnen. Und Live-Übertragungen aus der Kammerbühne des Theater Freiburg. Von Februar bis März im Programm von Radio Dreieckland. Eurotopia, eine Produktion des Theater Freiburg.